Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten Podcasts. Keine Sorge, ich bin nicht Andreas Rainer mit Stimmbruch. Mein Name ist Anna Moore, ich bin also die Produzentin von diesem Podcast und heute bin ich einmal in die Rolle der Moderatorin gerutscht und mir gegenüber sitzt mein heutiger Gast, der Mann, den wir alle kennen und lieben als Andreas Rainer, den Wiener Alltagspoeten. Servus.
Kann ich jetzt auch Hallo, Servus und Grüß Gott sagen?
Bitte. Die Leute haben, glaube ich, darauf gewartet, dass du es sagst.
Ja, es ist schön. Irgendwer hat einmal gesagt, dass das was Wienerisches ist, dass man dreimal die Leute begrüßt und sich dreimal verabschiedet.
Und auch verabschiedet, das stimmt.
Und ich mache das ja tatsächlich immer, nicht nur hier im Podcast, das ist kein Schmäh und kein Kunstgriff. Ich mache das im Alltag tatsächlich so bei Begrüßung und Verabschiedung. Drei ist eigentlich das Minimum.
Über Verabschiedung wollen wir jetzt noch nicht reden, jetzt sind wir noch bei der Begrüßung. Erzähl mal, was ist denn da passiert? Warum haben wir denn heute die Rollen getauscht?
Naja, einerseits ist ja Corona und ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, es gibt diese Pandemie und es ist natürlich, wir halten uns ja an alle Regeln, wir sitzen ja hier auch mit Babyelefant auseinander.
Mindestens, genau.
Und wir wollen niemanden gefährden und deshalb jetzt nicht großartig irgendwelche Gäste in irgendein kleines Studio einladen.
Außerdem eben, wir nehmen ja auch oft den Beisel auf und es gibt ja gerade
Es gibt kein Beisel. Beisel, genau. Und ohne Beisel kein Podcast. das ist der eine Grund und der andere ist, dass wir ja einfach die Idee hatten, so eine kleine Weihnachtsfolge zu machen und da die Rollen eben umdrehen wollten, dass du quasi in die Rolle des Moderators schlüpfst und ich die Fragen von einerseits dir beantworte und andererseits aber auch den Menschen da draußen.
So ist es. Wir machen heute quasi so ein bisschen als Weihnachtsgeschenk für uns und für die HörerInnen eine so eine Art, das machen ja coole Podcasts jetzt mittlerweile, Behind-the-Scenes-Folgen.
Jetzt hat man wahrscheinlich meinen Schlürfer gehört.
Ja, ne? Das ist aber...
Ich trinke gerade Punsch, den die gute Anna produziert hat.
Ich kann nämlich nicht nur Podcasts produzieren, sondern auch Punsch.
Ja, das ist ausgezeichnet. Ja. Und ich mag Punsch normalerweise nicht.
Ja, ich mag Punsch schon, aber ich kann normalerweise nicht selber gut kochen, außer Punsch. Es ist auch nicht so schwer. Naja.
Ich kann dafür keinen Punsch machen.
Dann bringe ich dir das bei.
Okay. Ich hätte wirklich keine Ahnung, wie man Punsch macht.
Mach mal, Next Step Wiener Alltagspoeten sind YouTube-Tutorials und da zeigen wir dann, wie man Punsch macht.
Das wäre eigentlich eine super Idee. Wenn die Leute das wollen, dann sollen sie uns bitte schreiben.
Bitte unbedingt, genau. Ja, also wir machen heute eine Art Question and Answer, Q&A, mit Fragen, die zum einen von den Hörern und Hörerinnen kommen und zum anderen von mir. Und ich würde sagen, zum Warmwerden fangen wir an mit Fragen von mir. Und da fällt mir gerade ein, du hast mir vor kurzem mal so nebenbei erwähnt, ja, es war jetzt das dritte Jubiläum von der Seite. Jetzt erzähle mal, war irgendwie so in einem Nebensatz und wir sind da gar nicht wirklich drauf eingegangen. Wann hat denn die Wiener Alltagspoetenseite Geburtstag an den Tag? Kannst du dich noch erinnern?
Es ist irgendwann Ende November. Ich weiß jetzt den genauen Tag ehrlich gesagt nicht. Es ist auch ein bisschen schwer zu definieren, weil ich weiß, dass ich irgendwann einmal mitten in der Nacht da gesessen bin und mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt eine Instagram-Seite mit diesen Sprüchen. Und dann habe ich hatte ja davor noch nie in meinem Leben einen Instagram-Account. Und ich habe auch bis zum heutigen Tag keinen persönlichen Instagram-Account. Das heißt, ich habe mal auch eine Zeit gebraucht, um überhaupt zu verstehen, wie Instagram funktioniert. Bis ich dann das erste Posting machte, ich glaube, das hat dann wieder noch ein paar Tage gedauert. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt den genauen Tag festzuhalten. Aber es war auf jeden Fall Ende November vor 3 Jahren.
2017.
Also,
okay. Wenn du jetzt zurückschaust auf diese 3 Jahre, was denkst du dann, 3 Jahre Wiener Alltagspoeten?
Ich denke, dass es vollkommener Wahnsinn ist, dass es schon 3 Jahre die Seite gibt. Mir kommt viel kürzer vor irgendwie. Ich weiß noch, wie ich die Seite online gestellt habe, da habe ich in keinster Weise damit gerechnet, was dann jetzt 3 Jahre später der Status sein würde und was da passieren würde. Also ich habe schon gedacht, dass das eine ganz witzige Idee ist und dass ich das halt vielleicht ein paar Wochen oder maximal ein paar Monate machen werde. Dass da eine dauerhafte Institution draus wird, habe ich nie eigentlich wirklich gedacht. Ich habe aber wirklich, da kann ich mich noch daran erinnern, ich habe auch, wie ich die Seite online gestellt habe und dann halt 50 Fans hatte, da schon gemerkt, dass diese 50 Leute, die haben es ziemlich cool gefunden. Und Ja, dann ist es halt immer weiter gewachsen und hat auch nie aufgehört zu wachsen, auch bis zum heutigen Tag ja nicht. Ja, und jetzt sitzen wir halt da, 3 Jahre später.
Sehr schön, ja. Und Wiener Alltagspoeten ist mittlerweile, wie du es gesagt hast, eine Art Institution. Also ohne uns selber jetzt zu hoch zu loben, aber man kann es, glaube ich, schon eine Internetinstitution im Wiener Internet, zumindest im österreichischen Internet, ist es eine Institution.
Vielleicht. Ja, irgendwer hat mir jetzt letztens geschrieben, die Alltagspoeten sind Kult.
Sehr gut.
Andere freue ich mich natürlich sehr darüber, genau, wenn die Leute das so sehen.
Was will man mehr? Aber dieses erste Posting, das du damals da abgesetzt hast, was war das? War das ein Dialog, den du selber mitbekommen hast, aus deiner Primärerfahrung, also jemand, den du wirklich selber das Sagen gehört hast?
Das allererste Posting war eine Gebrauchsanweisung für diesen Kanal. Da habe ich irgendwie sowas geschrieben wie, Wiener Alltagspoeten, wir hören Wien zu, schickt mir eure Dialoge, was natürlich vollkommen irre ist, weil wieso hätte damals irgendwer was einschicken sollen, wo ich keine Follower hatte, also das war irgendwie, habe ich nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und ja, dann war es so, ich habe ja, bevor ich die Seite online gestellt habe, schon eine Zeit lang Dialoge in meinem Handy notiert gehabt. Die habe ich dann quasi so ein bisschen abgearbeitet, bis dann wirklich die Leute angefangen haben, tatsächlich Dialoge einzuschicken.
Was waren denn, wenn du so zurückschaust, die 3 Jahre bisher für dich so die Highlights oder die Meilensteine in der Entwicklung der Alltagspoeten?
Es war so, am Anfang haben das halt, ja, wie gesagt, ein paar Leute verfolgt. Und ich weiß noch, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo dann auch Prominente angefangen haben, die Postings zu teilen. Und da gab es durchaus den einen oder anderen Kabarettisten auch, der das dann geteilt hat. Und da habe ich dann auch gemerkt, das hat dann auch so einen richtigen Schwung nochmal natürlich gegeben, diese Anfangsphase. Das war dann schon der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, das hat schon Potenzial. Ein zweiter Meilenstein für mich war tatsächlich, wie wir den Podcast begonnen haben. Was ja auch sehr ähnlich wie die Entstehung der Seite war, so eine Schauen-wir-mal-Geschichte.
Ja.
Und auch da muss man ja sagen, das war auch eigentlich nicht abzusehen, dass wir jetzt schon, ich glaube, wir haben jetzt über 20 Folgen mittlerweile. Auch das konnte man ja nicht wissen, dass es passieren wird. Und auch, dass der Podcast auch so viele Hörer findet, da freue ich mich wirklich auch sehr. Der dritte Meilenstein war für mich dann tatsächlich, wie die Wiener Alltagspoeten 100.000 Follower auf Instagram, wie diese Marke quasi geknackt wurde. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, das ist jetzt schon was, wo man sich mal ein Bier aufmachen kann und einen Schluck nehmen kann.
Bis dahin hast du nur Tee getrunken und dann hast du endlich einmal ein Bier getrunken.
Ich habe mich auch gefreut, wie ich 1.000 Follower hatte und wie ich 10.000 Follower hatte, aber so wirklich realisiert, dass es was Größeres ist, habe ich dann bei den 100.000. Vor allem, weil es ja doch irgendwie, Österreich ist nicht so ein großes Land und ja, es ist irgendwie cool, dass das...
Das sind mehr Leute als die, die sich impfen lassen wollen.
Ja.
Wobei, das stimmt, glaube ich, nicht.
Ich hoffe, dass das nicht stimmt.
Lasst uns beten, dass es nicht stimmt. Okay, kommen wir damit, also ich glaube, wir sind aufgewärmt, oder?
Wir sind aufgewärmt.
Kommen wir zu den Fragen von den Hörern und Hörerinnen. Ich habe mal versucht, die so grob in 3 Kategorien einzuteilen. Es kamen ja dann durchaus viele. Kategorie 1, die Fragen zum Ursprung. Jetzt haben wir schon ein bisschen was davon vorweggenommen. Da werden wir jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Kategorie 2, Fragen zu dem, was hinter den Kulissen passiert. Also sprich, was wir beide eigentlich so machen. Und Kategorie 3, und auf die freue ich mich besonders, Wien, die Wiener und die Welt. Auch dazu gibt es Fragen. Fangen wir an. Vielleicht magst du einfach noch mal kurz erzählen, wie die Alltagspoeten entstanden sind. Das ist eine Frage, die wurde öfters gestellt tatsächlich und wir haben sie jetzt ja auch schon ein bisschen angesprochen.
Ja,
bist du so oft durch Wien gegangen und hast dir gedacht, du hast es gerade gesagt, du hast dir die Sachen ins Handy notiert.
Ja, es war tatsächlich so. Also ich habe immer schon mir gedacht, dass wenn man so durch Wien spaziert und in der U-Bahn fährt oder im Café sitzt, dass du Teil von wahnsinnig vielen Szenen wirst, ja, und Teil von Alltagen wirst. Du streifst ganz viele menschliche Schicksale. Da ist viel Lustiges dabei, da ist viel Tragisches dabei, da ist viel Skurriles dabei. Und das passiert natürlich auch in jeder Großstadt dieser Welt, aber ich finde, in Wien hat das alles schon so eine gewisse Stärke auch, ja. Also ich glaube, dass dir in Wien im Alltag schon bemerkenswertere Szenen passieren als in Düsseldorf. Und ja, wie eben gesagt, ich dachte mir, das sollte man eigentlich einmal aufschreiben. Und das war die Grundidee von dem Ganzen. Eine weitere Sache war, dass ich ja auch im Social-Media-Bereich tätig bin. Aber habe ich auch vorher gesagt, ich habe ja privat keinen Instagram-Account. und habe mir damals gedacht, für Instagram, alle schlauen Instagram-Menschen sagen, auf Instagram, da geht es nur ums Visuelle und nur ums Bild. Und das stimmt ja auch, da haben wir ja völlig recht. Deswegen gedacht, ich mache einen Instagram-Account ohne Bilder und ohne Farben. Ja, und jetzt ist es schwarz-weiß und mit Text und das sind die Wiener
Alltagspoeten. Funktioniert trotzdem, ja. Wie kam denn der Name zustande, fragt ein Hörer oder Hörerin, ich weiß es gar nicht, m.kletti.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte damals zwei Namen in der engeren Auswahl. Einer davon war Wiener Alltagspoeten.
Der zweite war?
Der zweite war, glaube ich, Stadtgeflüster. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich den Namen Wiener Alltagspoeten gewählt habe. Ich weiß noch, dass ich damals mir gedacht habe, ich habe wochenlang über den Namen nämlich hin und her überlegt und habe auch ein paar Leute gefragt, wie sie diesen Namen finden. Irgendwann habe ich gesagt, komm, jetzt nennen sie einfach so und fangen halt einmal an, es wird eh niemand interessieren. Und ich habe mir immer gedacht, oh, ey, wenn das groß wird, werde ich es vielleicht irgendwann mal bereuen, dass ich es nicht anders genannt habe. Ist aber nie passiert. Das Einzige, was ich oft überlegt habe, ist, weil alle ja immer glauben, dass hinter den Wiener Alltagspoeten ein großes Team steht, weil es eben der Plural Alltagspoetin ist. Also vielleicht hätte ich es lieber Alltagspoet nennen sollen. Aber der Grund, warum Wiener Alltagspoetin ist, es bezieht sich ja nicht auf mich oder auf uns, sondern es bezieht sich auf all die Alltagspoeten da draußen, die diese Dialoge sprechen, die ich dann aufsammle.
Und es sind ja tatsächlich auch mehrere Alltagspoeten. Also das Team ist ja gar nicht so klein, weil du kriegst ja Sachen zugeschickt. Das war auch eine Frage, die auch das kam, wie kommst du an die Postings? Die werden mittlerweile komplett alle zugeschickt, richtig?
Ja, also es ist schon so, dass ich ab und zu auch noch selber was erlebe. Da freue ich mich dann immer besonders, wenn ich auch mal wieder was beitragen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass 90% der Postings werden eingeschickt und ich bekomme wirklich viele Zuschriften und kann da auch nur sagen, vielen Dank dafür, weil ohne diese Zuschriften würde die Seite nicht existieren können, weil ich kann nicht so viel U-Bahn fahren.
Ich wünschte, es gäbe einen Job U-Bahn fahren in Wien.
Ja.
Das wäre super. Ich würde nur nie in der U6 fahren, freiwillig.
Ja, aber da passieren halt die lustigsten
das
Sachen.
Das stimmt auch wieder, ja. Was war denn, du hast jetzt gerade vorhin gesagt, das erste Posting, was du gepostet hast, war eine Anleitung. Aber was war denn das erste Posting, was dir dann wirklich jemand zugeschickt hat? Das muss ja dann einer von den 50 Followern quasi dir eingeschickt haben, oder?
Ja, ich weiß jetzt auch leider nicht mehr genau, wer es eingeschickt hat. Ich weiß aber noch, welches das erste war, das dann eingeschickt wurde. Und zwar, ich lese das jetzt auch gern vor. Bahnsteig S45, Mittagszeit. Betrunkener. So, ich fahr heim und ihr fahrt in Arsch.
So kennt und liebt man die Wiener Alltagspoeten. Inwiefern hat denn das Projekt jetzt, werden wir mal ganz persönlich, jetzt bin ich mal die Barbara Stöckel der sehr Wiener gut. Alltagspoeten. Wie hat das denn dein Leben oder dein Arbeitsleben auch verändert?
Es hat sehr verändert, weil ich einfach so wahnsinnig viel Zeit rein investiere in das Projekt und ich das auch nach wie vor wahnsinnig gern mache, weil ich mich so freue, dass es den Leuten so taugt. Und natürlich hat es einfach auch dazu geführt, dass mir sehr viele Leute schreiben, die mit mir zusammenarbeiten wollen oder sonst irgendwas von mir wissen wollen. Ich arbeite ja als Journalist und auch als Social Media Berater und natürlich ergeben sich da sehr viele Möglichkeiten durch die Seite auch. Insofern hat sich schon sehr verändert, aber ich meine, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich wieder Brad Pitt bin und nicht mehr spazieren gehen kann, ohne dass die Leute sich auf mich stürzen. Eine Person wollte bis jetzt ein Autogramm von mir und das war nicht in Wien, das war in Rumänien im Donaudelta. Das war so unfassbar skurril. Da ist tatsächlich eine Wienerin zu mir gekommen und wollte ein Autogramm von
und
mir.
Und wusste, wie du ausschaust.
Nein, das war nicht lustig, weil da war ich. Ich arbeite ja auch für die Tierschutzorganisation Vier Pfoten und wir waren da auf einem Einsatz in Rumänien im Donaudelta, mitten im Nirgendwo. Und eine aus dem Team, die kannte mich nicht und wir haben uns dann halt, wie es halt so ist, wenn man da auf einem Einsatz ist, dann reden wir halt miteinander. Und dann irgendwann ist sie draufgekommen, dass ich die Wiener Alltagspoeten mache und dann hatte ich so diesen ersten und bisher eigentlich einzigen Groupie-Moment, wo sie dann ein Autogramm von mir wollte.
Die Frage, wie du an die Sprüche kommst, die hat nämlich die Followerin Corona Mrut, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wollte das wissen. Du hast gesagt, die werden eingeschickt. Du kannst natürlich nie nachprüfen, ob die wirklich so passiert sind. Ne? Wie gehst du mit dieser Unsicherheit eigentlich um?
Ich lebe damit sehr gut, muss ich sagen. Erstens mal heißt ja die Seite Wiener Alltagspoeten. Das heißt, es ist der Poesie haftet ja auch nicht immer dieser Wahrheitszwang an. Andererseits, also ich gehe davon aus, dass 99% aller Postings auf den Wiener Alltagspoeten tatsächlich so stattgefunden haben. Ich kann es nicht nachprüfen, aber die Sachen, wo ich mir halt denke, das ist jetzt ausgedacht, die poste ich nicht. Und ich muss sagen, dass ich mich ein bisschen darüber wundere, dass es halt doch ein, zwei Leute gibt, die glauben, dass ich mir das alles ausdenke und die eben anzweifeln, dass diese Situationen in Wien passieren können, weil denen sage ich nur, geh mal durch Wien spazieren, dann wirst du merken, dass diese Szenen alle wirkliche Realität sind.
Damit sind wir eigentlich auch schon, achso nein, genau, eine Sache wollte ich noch fragen, und zwar, du hast ja heuer dann auch mal ein paar Sachen zum ersten Mal anders gemacht. Ich kann mich erinnern, du hast irgendwann im Lockdown zum ersten Mal ein Video gepostet. Wie kam es denn dazu, dass du dann nach quasi jetzt im dritten Jahr den Ansatz dann nochmal ein bisschen verändert hast?
Ja, ich habe den Ansatz nicht verändert. Das war eine einmalige Sache. Ich habe tatsächlich das Video gepostet von diesem Opernsänger, der während dem ersten Lockdown so ein Balkonkonzert gespielt hat, wunderschön gesungen hat und wo dann eine wienerische Frau in den Hof grölt, Ruhe, so schön ist auch nicht. Das Video war so toll, dass ich es posten musste. Und das war aber bis jetzt wirklich die erste und einzige Ausnahme.
Aber Stories teilst du ja zum Teil.
Genau, ne? Also das ist richtig. Ja, Stories teile ich auch sehr gerne. Fotos und Videos, die sind dann natürlich nicht Teil des Feedes. Aber ja, ich bekomme da auch sehr viele Zusendungen und die sind einfach zu leibernd, als dass ich sie der Welt vorenthalten könnte. Mhm. Also die Plattform entwickelt sich ja sowieso weiter. Es ist ja auch schon länger nicht mehr nur diese Sprüche, die gepostet werden. Es gibt diverse andere Projekte und das finde ich auch sehr gut. Die Sprüche werden immer das Zentrum der Plattform sein, aber es gibt noch sehr viele andere schöne Sachen, die man mit den Wiener Alltagspoeten machen kann.
Darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Kommen wir zur Kategorie 2, Fragen zu dem, was hinter den Kulissen passiert. Wie viele sind wir eigentlich im Team, wie zum Beispiel Midoriko wissen? Können wir, glaube ich, beantworten.
Das Team ist vollständig versammelt.
Genau.
Wobei man da auch dazu sagen muss, dass du ja beim Podcast die Produzentin bist, sprich da federführend bist, aber ansonsten bei der Seite ja eigentlich,
bist es eigentlich
kaum
nur du,
involviert
das
bist.
Stimmt, ja.
Das heißt, ja, die Seite mache ich tatsächlich im Alleingang, was auch die Leute natürlich nicht, ja, das sind sie immer sehr überrascht, wenn sie das hören.
Wir müssten eigentlich die Legende jetzt aufbauen, dass wir so 20 Writer in unserem heimlichen Writers Room haben.
Die Legende brauche ich nicht aufbauen, weil das ist das, was die Leute annehmen. Also es gibt ja auch eben Leute, die dann unter die Postings kommentieren, das habt ihr euch wieder mal gut ausgedacht. So als wenn da wirklich so ein Team an Schreiberlingen sitzen würde. Ich wünschte, es wäre so, aber leider bin es nur ich und Diana.
Wie sind wir dazu gekommen, den Podcast zu machen?
Du hast mich interviewt.
Genau, ich habe dich für meinen anderen Job, der auch mit Journalismus und Radio zu tun hat, einmal zu einem Interview gebeten. Und ich glaube, wir haben sogar im Interview on air quasi darüber gesprochen, dass ja ein Podcast irgendwie ganz nett.
Wir haben das also quasi schon angeteasert, bevor es überhaupt noch in Planung
genau war.
Ich finde das Medium Radio sehr spannend und das Medium Podcast noch spannender und wollte eigentlich immer schon sowas machen. Und die hat es halt auch getaugt und dann haben wir es gemacht. Das Schöne an einem Podcast ist, dass es ja relativ schnell umzusetzen ist von der technischen Abwicklung her. Natürlich, man muss sich halt die Gäste überlegen und so weiter. Also es ist schon viel Arbeit dahinter, aber man braucht jetzt keine großartige Technik, um das zu machen. Und
genau,
das ist uns entgegengekommen.
Ja, was die Gäste angeht, da hatte ich zum Beispiel dieses Jahr schon auch so einige Highlights, muss ich sagen. Weil ich glaube so, wir haben den Podcast, glaube ich, letztes Jahr, Mitte, Anfang letzten Jahres gestartet, so langsam mal, und so richtig ins Laufen gekommen ist er aber ja eigentlich erst heuer. Und da hatte ich so, also das waren so zum Beispiel meine Highlights dieses Jahr, war zum Beispiel das Interview mit dem Marco Pogo von der Bierpartei,
ja,
wo ich so betrunken rausgegangen bin aus diesem Interview. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, es war Nachmittag.
Ich kann mich nicht erinnern, nein, weil ich auch so betrunken war.
Ich glaube, genau so hatte er das aber geplant, weil er hat uns da in seinen Lieblingsbeisel eingeladen und es war heller Nachmittag und in dem Beisel war es aber recht dunkel und hat uns da ein Turbo-Bier nach dem anderen hingestellt, also selbst seine eigene Biermarke.
Ja, er ist ein sehr schlauer Typ natürlich.
Ich war ziemlich paniert nach diesem Podcast.
Ja, ich auch und ich Das ist ja auch sowas, genauso wie man mir wahrscheinlich vorwirft, dass ich mir die ganzen Sprüche selber ausdenke, wird man wahrscheinlich ihm vorwerfen, dass er ja nicht die ganze Zeit Bier trinkt, so wie er sagt. Ich kann bezeugen, er trinkt wirklich die ganze Zeit Bier.
Ja, ich fand auch sehr schön den Podcast mit der Melissa Erkurt. Mhm. Der war sehr spannend, da war es leider im Hintergrund, das weiß ich noch, ein bisschen laut, weil da haben wir zum ersten Mal mit neuen Mikrofonen aufgenommen und ich habe extra gehört, dass wir uns in einem ruhigen Café treffen, nur leider war das Café dann alles andere als ruhig.
Ja, sie ist halt einfach, sie ist cool, dieses Thema ist einfach unfassbar wichtig, was sie macht. Mir hat auch sehr gut gefallen, muss ich sagen, die Folge, die wir beim Zentralfriedhof aufgenommen haben.
Oh ja, das war auch toll. Sehr wienerisch.
Und der, muss ich auch wirklich sagen, dieser, ich weiß nicht, ob das ein offiziellen Titel, aber der Chef der Wiener Begräbnis GmbH oder wie das heißt, das ist einfach so ein cooler Typ und damit habe ich gar nicht gerechnet. Mhm. Der hat so einen guten Schmäh, finde ich. Der findet diese Balance bei diesem schwierigen Thema, da Humor dazu zu bringen, das kann nicht jeder und er macht das, finde ich, ganz toll und das kommt auch in dem Gespräch gut raus.
Jetzt haben wir gerade schon über die Podcast-Themen geredet. Melissa Erkurt angesprochen, die das durchaus schwierige Thema behandelt, Diskriminierung von Migrantenkindern oder Kindern mit Migrationshintergrund. Wir haben die Bestattungen angesprochen, das ist jetzt auch nicht immer ein lustiges Thema. Ich entnehme daraus auch ein bisschen, dass die Alltagspoeten nicht immer nur lustig sein müssen.
Nein, müssen sie überhaupt nicht. Es war auch tatsächlich gar nicht so geplant, dass die Seite sich so ins Humoristische entwickelt. Das ist ein bisschen passiert, aber es gibt auch jetzt etliche Postings, die jetzt nicht humoristisch sind, sondern ganz im Gegenteil, die sehr tragisch sind. Ich habe etliche Postings zum Thema Rassismus gemacht, wo ich rassistische Szenen aus dem Wiener Alltag poste. Viele finden das super, manche finden es nicht so super, die sagen, man sollte sowas überhaupt nicht teilen. Ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Während dem ersten Corona-Lockdown, vor allem weiß ich, da gab es einige Szenen, die diese Hilfsbereitschaft unter den Wienern thematisiert haben. Also ich erinnere mich an ein Posting, wo ein Mann irgendwie 20 Tafeln Schokolade gekauft hat im Supermarkt und allem dachte, ah, ist wieder so ein Hamsterkäufer, der irgendwie die Schlange blockiert. Und dann hat er bezahlt und ist zurückgegangen in die Filiale und hat an die Mitarbeiter die Schokolade ausgeteilt, weil die ja damals wirklich heldenhafte Arbeit geleistet haben. Und dann schlussendlich gab es die Postings nach dem Terroranschlag, die wirklich vom Tonfall her komplett anders waren als alles, was es bisher gegeben hat. Ich habe 6 Postings zu dem Terroranschlag gemacht oder rund um diesen Terroranschlag und noch einen Blogpost darüber geschrieben. Und tatsächlich ist es so, dass diese Postings die beliebtesten Postings aller Zeiten waren. Das finde ich deshalb gut, weil in Wien geht es sehr oft um den Schmäh und bei den Alltagspoeten geht es auch sehr oft um den Schmäh, aber es ist halt nicht immer nur alles lustig. Ich möchte mit den Alltagspoeten eben auch die Welt abseits des Wiener Schmähs in Wien abbilden.
Generell, wenn man sich in Social Media viel bewegt, ist ja mittlerweile der Shitstorm ein Phänomen, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat. Hattest du schon Shitstorms? Wie gehst du mit solchen um?
Ich habe extremes Glück, dass meine Community wahnsinnig positiv ist und sich die Kommentare, die irgendwie negativ wären, in extrem engen Grenzen halten. Den stärksten Gegenwind habe ich bekommen bei den Postings, wo ich rassistische Szenen abgebildet habe, weil eben Leute gefunden haben, man sollte so etwas keine Plattform geben. Und ich kann dieses Argument nachvollziehen, teile es aber nicht. Ja. Also ich sehe es anders. Ich finde, man muss da den Finger drauflegen und man muss sagen, hey Leute, das passiert in Wien und das sollte in Wien nicht passieren. Und mir sind diese Postings auch sehr wichtig.
Ich meine, ich kann wiederum verstehen, was in jemandem vorgeht, der die Seite halt wirklich so auf Instagram abonniert hat und eigentlich gewohnt ist, dass da witzige Sachen kommen und dann auf einmal stecken bleibt und sich denkt, wo ist jetzt da der Witz? Das ist ja eigentlich urfurchtbar.
Ich verstehe das
und
total.
Und sich dann denkt, was ist jetzt mit dieser Seite los?
Ich verstehe das total. Und genau das haben auch etliche Leute geschrieben. Allerdings, der große Leute hat geschrieben, sie finden es total super, dass ich sowas auch teile und eben meine Reichweite dazu nutze, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Ich glaube, spätestens seit dem Terroranschlag haben dann eigentlich alle verstanden, dass ich nicht nur humoristische Sachen poste. Da muss ich sagen, das Feedback über diese Postings zum Anschlag war einfach überragend. Da gab es so viel positive Nachrichten, die ich bekommen habe und Leute, die mir geschrieben haben, dass ihnen das wirklich geholfen hat, was ich da gepostet habe, in einer wirklich schwarzen Stunde von Wien. Ein schrecklicher Vorfall, aber ich finde es wirklich schön, wie wir als Stadt damit umgegangen sind.
Jetzt reden wir eh schon so ein bisschen in Richtung, was ist die Seite, was will sie sein, was kann sie vielleicht noch sein? Passend dazu eine Frage von dem User Stefan PKR. Was sind denn die Zukunfts- und Expansionspläne der Wiener Alltagspoeten?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jemand bin, der nicht sehr weit in die Zukunft plant, sondern das einfach so von Tag zu Tag nehme. Es gibt einige Projekte, die in Planung sind.
Unter anderem ja, hast du kürzlich ein Video gedreht, ne, mit einer Gruppe von Comedians.
Genau so ist es. Also, das hätte auch niemand gedacht, dass das mal passieren würde mit den Wiener Alltagspoeten. Wir haben eine Miniserie aufgenommen, eine österreichische, zum Thema Lockdown. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und ist auch gut angekommen. Tatsächlich plane ich einen Stand-Up-Comedy-Club in Wien. Das ist jetzt das erste Mal, dass diese Information in die Welt rausgeht. Der wäre auch schon passiert, wenn der Lockdown nicht gekommen wäre, der zweite. Und jetzt die nächste Exklusiv-Info für Podcast-Hörer. Im Frühjahr 2021 wird das Wiener Alltagspoetenbuch erscheinen.
Kommen wir zur Kategorie 3, auf die ich mich schon die ganze Zeit besonders freue. Wien, die Wiener und die Welt. Das ist jetzt quasi unsere Freestyle-Kategorie der Fragen mit vielen tollen Anregungen von den Hörern und Hörerinnen und Followern. Ganz wichtig als erste Frage, scheinbar mehrmals schon gestellt, hast du mir auch verraten, dass die schon mehrmals kam. Wo gibt's den besten Kebabstand in Wien?
Ja.
Möchte jemand wissen.
Das ist ja wirklich großartig, dass die Leute mich immer wieder fragen, wo es das beste Kebab in Wien gibt. Weil die Wiener Alltagspoeten ja nichts mit Essen, Kebab oder sonst was zu tun haben. Deshalb, mich würde es wahnsinnig interessieren, wieso die Leute mich das fragen. Also wenn ihr das hört, bitte schickt mir deine Nachricht und erklärt es mir. Ich kann die Frage natürlich beantworten, aber es ist halt wirklich nur meine persönliche Sicht. Es ist auch nicht so aufregend, weil ich tatsächlich auch ein großer Fan vom Berliner Döner bin.
Den wollte ich auch nennen. Wir outen uns gerade als die schlimmsten Hipster.
Ja, ist ein bisschen langweilig. Aber einen, den vielleicht noch nicht alle kennen, wo ich jetzt den Namen leider vergessen habe, der ist gleich bei der U6-Station Burggasse, also eigentlich sehr nah beim Berliner Döner, mitten am Gürtel, also zwischen den Gürtelfahrbahnen. Da hat ein neuer Stand aufgemacht, da kann man sich auch reinsetzen. Die hat eben auch Sitzplätze und die haben sehr, sehr viele vegetarische und vegane Optionen auch. Und
ist das der beim Urban-Loritz-Platz?
Ja, ja.
Ah, genau. Okay.
Und der ist auch ganz, ganz wunderbar.
Gut, dann müsste ich jetzt widersprechen. Ich habe mir da nämlich einmal einen veganen Kebab geholt und war überhaupt nicht begeistert davon. Ja. Ich habe aber jetzt sonst auch keinen anderen. Ich gehe nicht so oft Kebab. Also wenn, dann tatsächlich auch leider den Berliner Döner, weil die einfach die Soßen sehr gut machen.
Das stimmt, ja.
Bin jetzt vom Fleisch gar nicht so überzeugt, aber die Soßen sind einfach super gut dort, das stimmt. Ich glaube, es gibt sicher im 10. oder so extrem gute Kebab-Standeln, aber da bin ich leider sehr...
Traust du dich nicht hin, oder?
Ich traue mich, eine Freundin von mir wohnt da und ja, ich bin da halt leider nie. Ich habe eine Zeit lang, bin ich da in die Arbeit durchgefahren, weil ich im 11. gearbeitet habe. Aber ich bin jetzt nicht ausgestiegen aus dem 6er, um mir einen Kebab dann zu holen. Ja. Ich bin nicht so oft im 10.
Mir sagen alle, im 20. gibt es so gute Kebab.
Bestimmt.
Bin ich leider auch nie. Also das, ja.
Aber man kann natürlich jetzt nicht über Kebab-Standeln reden, ohne dann gleich auch über Würstelstandel zu reden. Wo gibt es denn die besten Würsteln?
Da muss ich sagen, meiner Meinung nach der Würstelstand Leo.
Ist eigentlich eher auch ein Klassiker.
Ist ein absoluter Klassiker natürlich. Bei dem war ich vor allem früher extrem oft nach dem Weggehen, weil ich da in der Nähe dann gewohnt habe. Aber der ist einfach auch so vom Vibe her einer der besten. Es gibt ein paar, die einfach, zu denen ich sehr liebevolle Erinnerungen habe. Bei der gibt ja diese Gegend um die U6 der Lierstraße und U6 Josef Schlitzer Straße, wo es 10 Würstelstände innerhalb von 50 Metern gibt. War ein völliges Paradoxon. Bei jedem von denen war ich ganz oft, weil man dort einfach, sind auch diese ganzen Lokale, wo man halt dann trinkt, ja, und dann trinken und dann nachher Würstelstand.
Kennst du den bei der Thalia-Straße? Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen es ist, aber es ist der, also ich habe den Namen nicht parat, aber du gehst quasi auf der innere Gürtelseite und du gehst, der ist so ein bisschen im Eck, so ein Holzhütterl.
Ich weiß genau, welchen
der hat. Camembert-Weckerl.
Ja,
das ist das Beste, was man essen kann, wenn man, also nicht nur, wenn man betrunken aus dem Club kommt, sondern auch überhaupt ist das Beste, was man essen kann. Ich habe noch nie einen anderen Würstelstand gesehen, der Camembert-Weckerl verkauft. Das ist so gut. Ich fahre da manchmal extra hin, um mir eins zu holen.
Ich mag Camembert nicht.
Ach, bist denn du ferner? Na, eh, aber also das wäre, obwohl ich jetzt nach dem Käsekrainer eigentlich gefragt habe, aber Camembert-Weckerl an der Thalia-Straße. Großer Tipp. Und Käsekrainer, ja, ich würde dann tatsächlich das kleine Sacher hinter der Oper nennen, weil da ist es halt wirklich auch immer gut. Also Leo würde ich auch mitgehen, aber da machst halt nichts falsch, ne?
Ja, es sind immer die Mischerstände gut, wo halt die Frequenz auch hoch ist, weil wo halt wenig Leute kommen und das liegt halt die Wurst dann einfach 10 Stunden im Fett. Das ist halt irgendwie so ein schwierig, weil man will nicht immer nur zu den großen Mischerständen gehen. Aber bei den Kleinen muss man halt aufpassen.
Ja, es gibt noch in der Pfeilgasse im 8. diesen Bio-Würstelstand. Der hat aber keinen Käsekrainer, was ihn leider für mich dann disqualifiziert. Mhm. Aber da ist, wenn man da Bratwurst isst, dann ist das auch sehr gut.
Ja. Bist du so einfach nur Käsekrainer?
Ja, also wenn ich schon einmal zum Würstelstand gehe, entweder Camembert-Weckerl bei dem, wo es halt gibt, oder dann schon einen richtigen, also dann schon richtig Käsekrainer.
Ich habe früher Käsekrainer nicht gemocht.
Was bist du für ein Wiener?
Jetzt mittlerweile liebe ich es auch und ich kann es noch nicht mehr gerne. Ich weiß, dass ich früher sowohl Käseleberkäse als auch Käsekreiner.
Das sind meine zwei, das sind die zwei Sachen, für die ich.
Also Käseleberkäse mag ich bis zum heutigen Tag nicht sonderlich.
Oh Gott, ich habe ja die Theorie, dass man einen echten Wiener oder Wienerin daran erkennt, dass du 20 Minuten mindestens über Leberkäse dich unterhalten kannst, ohne zu merken, dass du schon 20 Minuten über Leberkäse redest.
Das ist aber was Tolles.
Du kannst, es gibt so viele Aspekte zu Leberkäse. Du musst erstmal fragen, mit Käse oder ohne? Das ist schon mal ein Thema. Mit Brot oder mit Semmel? Wobei meistens sagen ja die Leute in der Semmel. Tut man einen Ketchup rein oder keines? Ja, niemals, oder? Ja, ich bin
krank.
Auch der Meinung.
Ja. Ja, das ist krank.
Dann gibt es noch die große Frage, Pferdeleberkäse oder kein Pferdeleberkäse? Ich liebe Leberkäse, ich würde niemals Pferdeleberkäse essen. Ja, das schaffe ich einfach nicht.
Ja. Ist irgendwie schwierig.
Aber auf jeden Fall sind, also Käsekrainer und Käseleberkäse sind die Gründe, warum ich, so sehr ich es versuche, nicht Vegetarier werden kann.
Tatsächlich war es so, dass ich habe ja 3 Jahre in Nordamerika gelebt und es gab 2 Sachen, die ich wirklich an Wien vermisst habe. Also ich habe sehr viele Sachen vermisst, aber 2 Sachen ganz besonders. Und das eine waren die Wiener Kaffeehäuser und das zweite war Leberkäse. Kannst nicht glauben, ja, aber es ist wirklich...
Aber das stimmt, weil ich war ja in Deutschland eine Zeit lang und auch da gibt es keinen Leberkäse. Also es gibt gerade noch so...
Ich glaube in Bayern schon.
Bayern gibt es noch, aber da haben die keinen Käse-Leberkäse. Ich war immer schockiert darüber, dass sie Pizza-Leberkäse oder sowas haben, aber keinen Käse-Leberkäse. Dabei liegt es auf der Hand, dass du Käse-Leberkäse hast. Und sobald du halt höher in den Norden kommst, in Berlin, gibt es nirgendwo Käse-Leberkäse-Semmel oder überhaupt Leberkäse-Semmel. Verstehe ich nicht.
Da muss ich leider auch sagen, die norddeutsche Küche ist generell, finde ich, sehr überschaubar. Also
das
ich weiß
stimmt,
noch, ich habe einmal in Hamburg ein Schnitzel bestellt und das ist dann irgendwie in Soße ertränkt an den Tisch gekommen. Ich esse mittlerweile nur noch sehr wenig Fleisch und kann da also gar nicht so die brandheißen Tipps geben, was das angeht, aber...
Aber wir nehmen natürlich gerne Tipps entgegen.
Ja, bitte.
Also bitte gerne schickt uns eure Leberkäse und Käsekrainer und Kebab-Standl-Empfehlungen.
Und vegetarische Tipps bitte auch, weil ich jetzt ja so ein Vegetarier geworden bin und also fast Vegetarier. Alle Tipps einfach, schickt uns alle Tipps, wo es gutes Essen gibt.
Und ich freue mich, weil das haben wir ja schon lange vor, mal eine Podcast-Folge am Würstelstand aufzunehmen.
Das stimmt.
Hoffentlich schaffen wir das im nächsten Jahr. Kommen wir weiter zur nächsten Frage. Die Frage von Izzy Ai. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Immer diese Instagram-Handles. Was ist deine Lieblingserinnerung ans Publizistikstudium?
Das ist auch eine wirklich coole Frage. Publizistik ist so eine Hassliebe bei mir gewesen, wie es, glaube ich, bei jedem ist. Auf der einen Seite ist es irgendwie einfach ein komisches Studium, was in großen Teilen sehr substanzlos ist. Auf der anderen Seite, was ich am Publizistikstudium, und das bringt mich vielleicht zu der Frage, was war mein Lieblingsmoment, war eigentlich gleich in der ersten Vorlesung mit 1000 Leuten im Audimax, hat man gleich schon, dass du dann gleich mal gedacht, okay, da wurdest du vorbereitet. Also du sitzt da jetzt wirklich mit 1000 Menschen und wirst Bescheid. Und da hat der Vortragende gesagt, dass wir uns schon mal warm anziehen sollen, weil mit dem Publizistikstudium wird es später am Arbeitsmarkt einmal schwierig.
Na, wenigstens lügen sie dich nicht an.
Genau, das habe ich total ehrlich gefunden, weil ich glaube, das ist bei anderen Studien schon anders. Also die Publizistiker, die haben so auch eine gewisse Selbstverachtung und Das habe ich immer sehr nett gefunden. Es ist was sehr Wienerisches, das publizistische Studium. Es ist immer so zwischen...
Es ist ein Schauen wir mal Studium
und es ist immer so zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex.
Was auf jeden Fall nicht passiert auf der Publizistik ist, dass sie, das kennt man ja aus so Studien wie, weiß ich nicht, aus der Medizin hört man das oder aus so harten Jus oder was auch immer, dass die ProfessorInnen sagen, schauen Sie sich die neben sich an, die werden nächstes Semester nicht mehr hier sein. In der Publizistik gilt, glaube ich, genau das andere, nämlich... Es werden alle durchkommen, sie werden nur alle danach wahrscheinlich keinen Job finden.
Richtig, noch ärger wird es dann bei Philosophie, was mein Zweitstudium war.
Mhm, meins auch.
Ich habe eben so viele Gemeinsamkeiten. Ja, da ist ja tatsächlich so gewesen, dass die Professoren haben sich gedacht, okay, wenn jemand Philosophie studiert, gibt es dafür nur einen Grund, das interessiert ihn wirklich, weil warum sollte man sonst Philosophie studieren? Und deshalb war es bei den Prüfungen so, dass die Prüfungen ausgeteilt und ist dann einfach eine Stunde rausgegangen. Also du hast abschreiben können und schummeln ohne Sehr Ende. Nett. Vollkommen egal, ja, weil der Professor gesagt, es ist eh wurscht.
Ja, außerdem geht es ja nicht darum, gerade in der Philosophie, dass man was auswendig lernt oder irgendwas abrufen kann. Du musst ja denken können und denken kannst ja nicht abschreiben vom Nachbarn.
Genau, und ich habe auch gemerkt, ich bin für Philosophie leider auch...
Zu dumm.
Richtig, ich wollte es so nett umschreiben, aber... Ich bin tatsächlich für Philosophie zu dumm und habe dann zu meiner Wahnliebe umgesattelt, nämlich zur Literatur und habe dann Germanistik studiert, was viel mehr meins ist, weil in der Philosophie geht es viel zu sehr um Wahrheitsfindung. Und was ich an der Literatur so mag, ist, dass sie eine Lüge ist und dazu steht, dass es eine Lüge ist und keinen Wahrheitsanspruch hat und das passt viel besser zu mir.
Wie nennen die Wiener die Oberösterreicher, möchte Tobi Maat 2000 wissen. Weißt du es?
Ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne wissen. Weißt du es?
Ich bilde mir ein Mostschädel.
Mostschädel.
Mostviertel.
Mostschädel.
Oder? Vielleicht gibt es da noch ein anderes Wort, aber das wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen wäre.
Das kann sein, ja. Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass es tatsächlich auch etliche Oberösterreicher gibt in der Wiener Alltagspoeten-Community. Alles sehr nette Menschen und die schicken mir auch immer wieder oberösterreichische Wörter, Oberösterreich ist so ein Bundesland irgendwie, das ist so ein bisschen eine Grauzone, man weiß irgendwie recht wenig drüber, weil du hast Salzburg ja mit den Bergen und der Mozartstadt und die Steiermark mit dem Kürbiskernöl und allem drum und dran, Kärnten im Wörthersee und Oberösterreich, das ist nicht so in der Auslage. Ich finde aber, dass die Oberösterreicher, finde ich, extrem sympathisch. Das ist ein extrem sympathisches Bundesland. Und sie haben einen faszinierenden Dialekt. Also wenn die Oberösterreicher miteinander reden, also so die Leute, nicht die Linzer, die verstehen natürlich, aber die Leute, die schon von der tschechischen Grenze, Mühlviertel kommen, die haben eine eigene Sprache erfunden. Aber Österreich weiß es nicht. Und die haben auch eine eigene Küche. Die haben Gerichte.
Das ist ja spannend.
Das ist so
habe ich nicht gewusst.
Fleischbraten mit einem Ei drin und dann noch frittiert oder so. Also ganz, ganz wilde Geschichten.
Okay, ich kenne also von Oberösterreich tatsächlich, glaube ich, nur Linz und dort halt das, was man sich halt mit der Schule manchmal anschaut, als Elektroniker und das Lentos. Das war's. So.
Ich kenne das Lentos auch nicht.
Aber ich glaube, Linz wäre, wenn ich mir in Österreich eine zweite Stadt aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Linz.
Wirklich?
Graz oder Linz, ja.
Ich finde Linz auch cool, ja.
Ja, ich war mal schon auf coolen Konzerten auch in Linz. Mhm. Die haben eine ganz gute Indie-Musik-Subkultur. Ja, wegen diesem
Posthof oder
genau,
was das
genau, heißt. Den Posthof in Linz, sehr voll. Tun wir so, als würden wir uns auskennen.
Ja, ja, ich war noch nie dort, aber ich habe es immer im Radio gehört, wenn sie das durchgesagt haben.
Genau. Wie ist das Leben als Wiener, wenn einen der Rest des Landes abstreitet, fragt Aimo Junior oder Aimo JR.
Die Frage hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, dass der Rest des Landes uns hasst.
Ja, ich glaube, das meint er wahrscheinlich auch oder sie.
Ja, ich muss sagen, gut, wir gehen gut damit um.
Es ist uns urwurscht.
Es ist uns relativ wurscht. Ich verstehe den Hass auch, weil ich glaube auch, dass das so ein zweiseitiges Schwert ist, weil die Wiener natürlich in ihrer wahnsinnigen Arroganz halt den Rest Österreichs abstreiten, um das Wort von dir zu verwenden. Und dass man sich damit nicht sympathisch macht, verstehe ich. Ich mag ja den Rest Österreichs schon und versuche immer da auch ein bisschen Werbung zu machen für die Wiener, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Aber es ist mir schon auch, ich merke schon, dass wenn ich daherkomme um hier als Wiener Auto, um ein Wiener Kennzeichen, dass sie einen nicht unbedingt gleich lieben.
Das ist der Grund, warum mein Vater, der kommt aus Kärnten und lebt seit über 30 Jahren in Wien, immer noch sein Kärntner Kennzeichen hat, damit er, wenn er nach Hause fährt, nicht aufgehalten wird von der Polizei oder von halt in kleineren Dörfern schnell mal irgendwie eine Strafe kriegt, weil er ein Wiener Kennzeichen hat.
Ich glaube, bei den Kärntnern ist es auch besonders schlimm. Also ich glaube, bei den Kärntnern ist der Wien-Hass tatsächlich wirklich am ausgeprägtesten. Ich glaube, so Tirol, Vorarlberg, denen ist Wien dann schon vollkommen egal, weil das ist so weit weg und es ist so eine andere Welt. Die Kärntner, ja, da müssen wir irgendwas verbrochen haben.
Man muss aber auch zur Verteidigung der Wiener sagen, dieses Klischee oder dieses Vorurteil gibt es ja gegenüber jeder Hauptstadt. Also die Deutschen haben einen Grant auf die Berliner und die Franzosen haben einen Grant auf die Pariser und ganz Amerika hat einen Grant auf die New Yorker und, also obwohl jetzt New York nicht die Hauptstadt ist, aber trotzdem, oder halt auf die Leute in Washington, also das ist ja jetzt nichts typisch Österreichisches, dass Wien, dass die Hauptstadt jetzt da irgendwie die
Blöden sind. Ja, da hast du schon recht, aber ich finde, was Österreich hat schon da eine besondere Position, weil Österreich ist ein sehr, sehr kleines Land und hat diese riesengroße Hauptstadt. Das ist schon ungewöhnlich. Also wenn du jetzt andere Länder anschaust, so in der Größe von Österreich, ich meine schon die Schweizer, die haben keine Stadt, die nur ansatzweise so groß ist wie Wien. Schau dir unsere ganzen Nachbarländer an. Wien mit sozusagen fast 2 Millionen. Wenn du denkst, es gibt 8 Millionen Österreicher und 2 Millionen davon wohnen in Wien, das ist schon eine außergewöhnliche Situation.
Ich finde halt, man darf Wien eigentlich gar nicht so im Österreich-Kontext begreifen. Man muss Wien eigentlich viel mehr in dem Kontext am Rand von Osteuropa und also auf der einen Seite zu Osteuropa gehörend und auf der anderen Seite zu Mitteleuropa gehörend begreifen, weil ich finde, dass Wien ja eigentlich, also gerade wenn du es geografisch nimmst, jetzt mit Prag näher dran ist und wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten hat oder mit, weiß ich nicht, Bratislava, als mit Feldkirch oder Bregenz. Ja, also absolut. Wien ist eigentlich nicht die Hauptstadt von Österreich, sondern Wien ist die Hauptstadt von dieser Region um Wien herum.
Halt ja, immer. Ich meine, war ja historisch auch in Wahrheit so. Ja. Und auch dieser ganze Wiener Grant und alles, das ist ja schon auch ein bisschen durch die Migration reingetragen worden. Das ist ja das Spannendste an Wien, dass es halt diese ganzen unterschiedlichen, viel osteuropäischen Einflüsse gibt. Ohne dem wäre Wien ja furchtbar. Also Wien ohne Ausländer und Wien ohne Balkan wäre ja München.
Und das wollen wir nicht. Ja, führt gleich über zur nächsten Frage. Grantige Wiener ist gleich zufriedene Wiener, oder? Fragt der Sepsis.
Ja, da kann man wenig dagegen sagen.
Glücklich grantig. Man muss ein neues Wort dafür finden.
Ich glaube, dass die Wiener
sind ja nicht nur grantig.
Ja, das ist halt auch das. Ja. Also man muss den Wiener Grant ja auch verstehen. Ich glaube, dass der Wiener Grant ein Ventil ist. Die Wiener lassen halt ihre Emotionen raus. Ja. Und das ist ja, wenn du mit so einem Psychiater oder so redest, auch eine durchaus gute Strategie und zumindest besser, als wenn du alles in dich reinfrisst. Und schaut der Wiener, ja, er wird unfreundlich sein zu dir an der Kasse oder sonst wo, aber er meint das gar nicht böse, ja, so skurril das klingt. Ja. Also der kann dich im einen Moment irgendwie anfeuern, deppert, und im nächsten Moment will er mit dir ein Bier trinken gehen. Das gehört halt einfach ein bisschen dazu.
Ja, zumal der Grant ja gar nicht immer ein Grant ist, sondern einfach nur die Abwesenheit von Euphorie.
Das hast du sehr schön. Kann ich nichts hinzufügen.
Also ich bin ja, das wird uns oft so ausgelegt, ich bin zum Beispiel jemand, wenn mir was sehr taugt, dann stehe ich, also ich sage mal, es passiert ein Konzert in Zeiten, als noch Konzerte stattgefunden haben und mir taugt es extrem, aber ich stehe halt in der letzten Reihe, habe die Arme verschränkt und höre es mir an und ich schreie nicht in der ersten Reihe herum und tanze wild, ja? Und dann glauben die Leute halt, mir taugt es nicht, dabei taugt es mir ur, aber ich bin halt einfach nicht euphorisch und hänge das an die große Glocke, wie sehr mir das jetzt taugt. Das heißt ja nicht automatisch, dass ich grantig bin.
Ja, ich glaube, das viel besser kann man es nicht sagen. Das ist Wien, die Abwesenheit jeglicher Euphorie. Ist ja auch so, es gibt ja auch keine unpatriotischere Stadt als Wien. Also die Tatsache, dass wir die lebenswerteste Stadt der Welt sind, lässt uns ja vollkommen kalt. Also es ist uns ja einfach egal.
Und Euphorie hat ja auch, ich meine, gab es ja durchaus in Wien schon. Ich denke da an bestimmte Ereignisse, die sich am Heldenplatz abgespielt haben vor vielen, vielen, vielen Jahren. Hat uns auch nicht wirklich was gebracht, da euphorisch zu sein.
Es ist besser, wenn es keine Euphorie gibt, als so eine Euphorie. Ja.
Richtig, also im Zweifel gegen die Euphorie.
Ja.
Letzte Frage, sehr philosophisch gefragt von Dragonfly Stories. Österreich kriegt nie was zu 100% hin. Als Beispiel das Kaufhaus Österreich, wo man jetzt wieder gesehen hat, dass es eigentlich nicht so gut geklappt hat mit dem, was da sich vorgenommen wurde. Wie kann man das alles noch ernst nehmen?
Ich glaube, bei uns ist halt immer das Jammern auf hohem Niveau, ist halt bei uns schon ein Riesenthema. Für uns ist es halt, wenn wir 5 Minuten auf die U-Bahn warten müssen, ist es für uns halt ein Weltuntergang. Diese Plattform, ja, ganz ehrlich, ist wirklich ein bisschen verunglückt und vor allem war sie unfassbar teuer, was ich so gelesen habe.
Aber man muss es ja, man kann es ja weiterfassen. Es ist ja tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, Österreich kriegt vielleicht Sachen zu 90% hin, aber jetzt nie was ganz.
Ja, da habe ich schon eine Theorie, warum das ist. Also den Österreichern und den Wienern insbesondere mangelt es halt an jeglichem Ehrgeiz. Also es ist uns halt einfach am allerwichtigsten, dass wir unsere Ruhe haben und dass wir im Café sitzen können und 5 Stunden Zeitung lesen können. Und dafür lassen wir halt jegliche Ambitionen vollkommen glücklich dahinsausen. Das ist gleichzeitig das Schöne, also der Segen an Österreich, aber halt natürlich auch etwas, was uns halt schon natürlich auch zurückwirft. Es fehlt einfach dieser Killerinstinkt und dieses unbedingte Streben, was erreichen zu wollen, den du jetzt in Ländern wie Amerika oder auch Deutschland, die Deutschen haben das viel mehr als wir, hast. Und das ist halt, das ist hier so. Und deshalb werden wir nie bei diesen 100% sein.
Der unbedingte Wille, was erreichen zu wollen, führt mich zu meiner letzten Frage. Was wollen wir denn in 2021 erreichen?
Weltherrschaft.
Ja, also mindestens, oder?
Ja, habe ich mir schon aufgedacht. Wir sind Wiener und wir haben den Größenwahn und die Welt muss mit Wiener Poesie überschüttet werden.
Das kann man als Schlusswort nur so stehen lassen. Lieber Andreas, ich danke dir für diesen Podcast.
Danke, Anna.
Ich freue mich sehr, dass wir den Podcast gemeinsam machen, auch weiterhin. Und schöne Weihnachten auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen und ein gutes 2021.
Ja, von mir auch frohe Weihnachten, guten Rutsch und all das. Wir hören uns 2021. Servus, Pussy, Papa.
Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.